herzlich willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeits-Podcast. Und heute gibt's eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Ich bin erstmal Stella Löwnig von SL Make-up & Hair. Ich bin Make-up-Artist und Hairstylist für Hochzeiten, also Brautstylistin, wie man das so schön sagt, in Berlin und Umgebung. Und habe heute nicht nur einen, sondern zwei Fotografenkollegen bei mir sitzen. Das ist einmal, wie immer...
Dennis Krischke, hi, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux.
Und außerdem haben wir hier noch Gerald Schmidt.
Auch Hochzeitsfotograf. Ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Ja, wir haben gerade schon zu viel gelacht.
Gerald ist ein Spaßvogel.
Hi Gerald, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Hi.
So, ich würde es toll finden, wenn du erstmal ein bisschen was über dich erzählst, damit man dich so ein bisschen
genau,
einordnen
stell dich
kann.
Mal vor, wer bist du denn so?
Ich stelle mich vor, also ich bin Hochzeitsfotograf, ansässig in Berlin und mache den ganzen Spaß schon seit 2007. Habe vorher auch schon fotografiert, aber 2007 sieht man so ein bisschen als Umbruch, was das Thema Hochzeitsfotos angeht. Damals ging es eher, also hat es so ein bisschen gewechselt von, wir machen 2 Stunden Standesamt und Gruppenfoto, ein paar kitschige Paarfotos zu diesen Ganztagesreportagen, die heute Standard sind sozusagen. Ja, da war ich sozusagen mit dabei damals. War ganz interessant.
Wie heißt deine Marke?
Glamour Effect heißt die Marke. Also Name ist nicht mehr ganz Programm, aber ist halt schon so alt die Marke.
Warum
nicht? Zu spät sich umzubenennen, wa?
Ja, irgendwie schon. Glamour klingt so ein bisschen kitschig. Also Hochzeiten sind ja immer ein kleines bisschen kitschig irgendwie, ne? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja.
Ist okay. Ist okay. Aber seht's, eben hat er eine große Klappe gehabt.
Ganze Energie schon verschossen.
So klein mit Hut hier. Kleiner Spaß.
Dann erzähl uns doch mal, wie du dazu gekommen bist.
Ich habe schon immer fotografiert. Also wenn irgendwo eine Kamera war, habe ich die in der Hand gehabt. Anfangs Klassiker, so Fatis Kamera, ne?
Lochkamera?
So ähnlich. Es war eine Kamera, die hat noch Disketten gehabt damals. 2000 war das. Jetzt überlege ich gerade, sind da etliche Hörer mit bei, die eventuell heiraten wollen und 2000 erst geboren sind.
Möglich ist es.
Das, ja,
wäre jetzt rein Rechnung.
Ja, wir kommen langsam in das Alter, wo das so ist.
Langsam, ne? Verrückte Nummer. Nee, genau, habe immer viel mit Kameras gespielt, mich immer weiterentwickelt und habe irgendwann festgestellt, Mensch, das klappt irgendwie ganz gut und man könnte das vielleicht auch mal gewerblich betreiben, das ganze Thema. Und das war dann 2007 sozusagen der Fall. Habe damals mit einem gewissen Björn Stüllein die Marke gegründet, der wohnt jetzt allerdings in Hamburg. Der hat aber meine Hochzeit fotografiert, das war auch sehr schön, mit seiner Frau zusammen.
Egal. Du bist verheiratet, Gerald.
Ich bin verheiratet, genau. Seit 2015 sind wir jetzt verheiratet. War sehr schön.
Das erklärt deine grauen Haare. Spaß! Spaß!
Ja, ich habe jetzt sogar 2 Mädels zu Hause, das mit Anspruch verbunden.
Ah, sehr schön.
Hier. Ich muss ja aufpassen, was ich sage, die Stella ist ja so eine korrekte hier, haben wir
festgestellt. Da muss ich ab und zu mal reingrätschen.
Ja, ja, ja.
Nein, Spaß. Ja, sehr schön. Habt ihr in Berlin geheiratet? Nee.
Nee, wir haben auf einer Insel geheiratet, im Wald vor Bergsee, so ganz klein, nur mit Trauzeugen und genau.
Schön.
Und deinem Fotofreund. Von früher.
Genau, also wir waren im Prinzip zu sechst. Also der Björn hat gefilmt, seine Frau hat fotografiert und da die aber halt auch so die besten Freunde sind quasi, war das also eine kleine Woche zu sechst.
Ach, sehr schön. Bald.
Und dann hattet ihr praktisch 2 Trauzeugen dabei?
Genau.
Und wer hat getraut?
Die Trauzeugen auch.
Ah, cool.
Okay,
das,
cool.
Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast. Also das kann man durchaus machen, wenn man davon, also wenn man sich vorstellen kann, dass die Trauzeugen bis 10 zählen können und einen kleinen Absatz schreiben können, dann ist es durchaus eine Variante, geht aber nicht mit allen. Ne?
Ja, okay,
aber
cool.
Es kann man auch machen, das ist auch sehr schön.
Cool.
Ja.
Gut, und wir haben ja Gerald nicht völlig willkürlich hierher eingeladen.
Richtig.
Sondern aus einem Grund, denn Dennis und Gerald kennen sich schon eine ganze Weile.
Ja.
Erzählt doch mal, woher ihr euch kennt.
Das ist eine ganz gute Frage. Also über einen gemeinsamen Freundeskreis, denke ich mal.
Genau.
Kann man zusammenfassend sagen, hat sich das so entwickelt. Da haben wir uns kennengelernt, ne? Also schon auch etliche Jahre her, oder?
Ich kann das ja auch nicht. Weiß nicht.
Also 2010 vielleicht oder so.
Reicht vielleicht nicht ganz.
Ja, vielleicht ein bisschen früher, 8 könnte sein.
Ja.
Genau. Ja, dann haben wir uns hin und wieder mal gesehen und
ich habe Bewerbungsfotos vom Dennis gemacht.
Ja,
war der noch ganz süß damals. Die habe ich auch noch irgendwo. Vielleicht können wir die gleich noch mit einbinden.
Naja, ja, genau.
In der Folge.
Können wir bei Instagram hochladen. Such die doch mal raus. Das ist einen eigenen Insta-Post wert.
Wobei der damals schon ganz schicker und charmanter war. Das muss man natürlich auch sagen.
Geht ja.
Ja, ist nur mehr geworden, ne?
Was, bin ich wie dick?
Das schicke und charmante.
Achso. Ich dachte, du meinst, ich bin mehr geworden. Dennis, sah mal echt schick aus, aber ist nur mehr geworden.
Der Charme natürlich. Ich wollte dir ein Kompliment machen.
Oh, herzlichen Dank.
Vielleicht kam das nicht so.
Freue ich mich sehr drüber.
Kam das nicht so ehrlich raus.
Ich weiß immer nicht so genau bei dir, ehrlich gesagt, aber ist okay.
Madame sind reichlich fett geworden, hat auch damals der alte Fritz zu seiner Frau gesagt, nachdem er sie 2 Jahre nicht gesehen hat. Wir sind ja in Potsdam hier, ne? Historisch. Sanssouci und so.
Ja, genau, wir nehmen mich heute in Potsdam auf. Also heute live aus, also fast live.
Fast live.
Versetzt aus Potsdam.
Fast eine Woche versetzt.
Ja. Ich bin ganz beeindruckt von eurer professionellen Technik hier. Ich bin ja
Dankeschön. Auch, ja, wir geben uns Mühe.
Ich stehe auf sowas.
Damit das auch angenehm im Ohr ist. Gut, alles klar. Und ihr habt irgendwann mal zusammengearbeitet, ne? Ganz am Anfang.
Ja.
Naja, eigentlich war es nicht so. Also ich habe tatsächlich später angefangen mit der Fotografie als Gerald. Mhm. Und tatsächlich hat mir Gerald damals eine meiner ersten Hochzeiten vermittelt.
Ja.
Also mein Fotopapi tatsächlich.
Der Fotopapa.
Genau, und da hatte ich dann sozusagen die Chance, über Gerald auch damals schon super schnell in den Markt reinzukommen. Muss man einfach mal so sagen.
Ja, sehr cool.
Er hat mir auch viel gezeigt am Anfang, viel erklärt und so, das war mal ganz cool, weil er natürlich schon mehrere Jahre in dem Segment gearbeitet hat und dann kann man natürlich das Wissen auch weitergeben, wenn man sich gut versteht.
Darf's Papa zu mir sagen.
Okay, aber ich lasse es vielleicht einfach.
Könnte verwirrend werden heute. Ja, und dann hast du irgendwann deinen eigenen Flügel bekommen, bist aus dem Nest rausgeflattert.
Ja, von Anfang an schon. Genau. Aber wir haben eine Zeit lang auch danach zusammengearbeitet. Ne?
Also ich glaube, guck mal,
das war nicht von Anfang an. Ja.
Das genau, meintest du. Als ich dich kennengelernt habe, da warst du zumindest noch teilweise irgendwie bei Glamour Effekt mit unter
dem. Bei mir gelistet, ja.
Genau, richtig.
Ja.
Genau. Also habe ich ja bis heute noch, dass ich beim Thema Video und bei Fotos andere Fotografen habe, die unter der Marke sozusagen arbeiten.
Mhm. Genau. Ja, das haben wir auch mal so gemacht.
Kleine Mini-Agentur.
Oder so. Generell ist es ja so, dass wir Hochzeitsfotografen uns Jobs ganz gerne, sag ich mal, vermitteln gegenseitig, wenn einer schon gebucht ist.
Rummauscheln.
Ja, dann gibt es dann, klar, ein Netzwerk so und dann.
Ja, klar, ist doch super.
Das macht ihr sicherlich auch so.
Natürlich, absolut.
Genau,
wenn der Stil passt und wenn man denkt, das passt menschlich, warum nicht?
Genau.
Besser als wenn die irgendwo landen.
Den du auch vertraust und dann weißt du ganz genau, okay, ich kann jetzt irgendwie 3, 4 weiterempfehlen, die würden super gut passen und dann bringt man die mit ins Spiel einfach.
Klar, perfekt.
Ist auch einfacher fürs Hochzeitspaar. Genau. Dann nimmst du den so ein bisschen Suche ab, sagst, hey, sorry, ich bin schon gebucht, aber pass auf, die 3, 4 könnten super zu euch passen, so guckt euch die doch mal an.
Genau, die sind ja dann meistens auch aus einem ähnlichen Kreis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn dich das Brautpaar angefragt hat und du andere empfiehlst, dass die sozusagen, dass das Brautpaar sagt, ja, das finden wir auch sehr schön, was die machen, ist halt dann recht hoch. Ne?
Genau. Und wir checken halt vorher auch immer ab, ob die anderen verfügbar wären. Das heißt, du schreibst nicht 4 Leute an und die schreiben dir alle zurück, sorry, kann nicht.
Ja,
genau.
Super.
Genau. Ne?
Also das ist natürlich gut.
Halt Arbeit ab.
Also das ist eine Empfehlung natürlich schon Gold wert bei sowas.
Ich glaube, wir haben ja in der Intro-Folge mal gesagt, dass Dennis und ich uns von irgendeiner Hochzeitsmesse wahrscheinlich kennen. Und ich glaube nämlich, dass du damals für Glamour Effekt irgendwo standest.
Ach so, das habe ich auch mal
daher kennen Gerald und ich uns nämlich, glaube ich, auch. Weil wahrscheinlich bin ich irgendwann mal vorbeigekommen, habe dich zugehört.
Aus einem einfachen Grund, weil Gerald lieber in Urlaub gefahren ist.
Ja, richtig so.
Ach, stimmt, einmal war ich gar nicht da.
Nein, Gerald musste natürlich arbeiten. Er konnte nicht an dem Tag.
Aber tatsächlich, Hochzeitsfotografen machen tendenziell im Winterurlaub und fliegen irgendwo hin, wo es noch warm ist, sozusagen, oder auf Südhalbkugel.
Ja, wir sind wie nennt sich das so? Also gegen die Saisons reisen wir halt
versetzt. Ja, genau. Ne? Also so November bis Februar ist auch meine Reisezeit. Genau. Also, gerade für längere Sachen.
Da wird es ein bisschen entspannter. Ja. Man ist nicht mehr die ganzen Wochenenden komplett dicht und dann hat man mal die Chance, so 1, 2, 3, 4 Wochen mal einfach wegzufahren.
Genau, gerade am Stück. Im Sommer kann man mal unter der Woche ein paar Tage machen, aber wenn man richtig mal richtig raus sein will, dann im Winter, wa?
Ja. Mhm. Also es ist wirklich ein krasser Beruf, was es angeht. Also es ist wirklich natürlich auch auf soziale Kontakte aus. Ne? Also deine Freunde, die man so hat, die halt normale 9-to-5s haben, da ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn die dann sagen, hey, Samstag, kommst du, wir gucken ein Spiel oder wir machen eine schöne Grillung oder wir gehen an den See. Und du so, nee.
Ja, dem sagst du das. Ja, das ist bei mir genau das Gleiche. Ja. Ich habe zwar inzwischen tatsächlich meine meisten Freunde aus so selbstständigen Bereichen auch. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe viele Freunde, die Schauspieler sind oder Fotografen oder auch Make-up machen oder so. Aber bei euch ist es ja nochmal was anderes, weil ihr in den Abend rein auch arbeitet, ne?
Genau.
Ich fange meistens sehr, sehr früh an, sodass ich morgens irgendwie um 5 oder 6 schon irgendwo auf der, nein, 5 nicht, aber so um 6 oder 7, 8 auf der Matte stehe und dann fahre ich frühen oder späten Nachmittag wieder und bin aber abends zu Hause. Das heißt, wenn ich zu einer Geburtstagsparty eingeladen bin oder so, kann ich da schon hin, aber ihr seid ja meistens bis ganz nachts unterwegs.
Ja, das ist normalerweise schon, ja.
Könnt dafür,
oder wenn, dann kommt man irgendwie noch 23 Uhr in die Kneipe, hat ein Hemd und ein Jacket.
Das ist auch mal ganz witzig, ne?
Am besten auch zum Fußball gucken irgendwie oder so. Das ist
mit dir los?
Peinlich.
Ja.
Weil in Kreuzberg.
Ja, man hat es nicht leicht, ne? Als Hochzeitsfotograf.
Schwierig.
Ja, geht schon. Geht schon. Gut,
cool.
Ich würde sagen, wir gehen über zum Eingemachten. Warum ist Gerald überhaupt da, Stella?
Gerald ist da, weil wir heute über das sehr große Thema Hochzeitsfotografie sprechen wollen. Und alles, was damit zusammenhängt. Vielleicht. Ja. Vielleicht können wir damit einsteigen, ganz vorne, am Anfang des Prozesses, wie man überhaupt einen passenden Fotografen für sich findet oder worauf man achten soll. Und da würde ich gerne einfach mal das Wort an euch abgeben, weil ihr da einfach viel mehr zu sagen könnt als ich.
Ja. Gerald, möchtest du oder soll ich?
Los geht's. Fang mal an, du machst das mit dem Moderieren ganz schön. Ich steig dann mal
ein bisschen mit ein. Ja, ich bin völlig hier ins kalte Wasser geschmissen worden. Jetzt muss ich hier auf einmal die Folge moderieren. Normal ist Dennis der Moderator, aber jetzt...
Dennis ist der Moderator. Okay, alles klar. Genau, also das große erste Thema ist, wie sucht man sich den richtigen Hochzeitsfotografen? Ich würde halt sagen, man muss erstmal sich vorher so ein bisschen, einfach erstmal ein bisschen googeln. Oder man guckt so ein bisschen auf Instagram oder Pinterest.
Ja, gut, das hat
man
ja schon. Wenn du Hochzeitsfotograf Berlin googelst, dann hast du erstmal 10.000 Seiten.
Genau, das ist aber gar nicht so schlimm. Du guckst erstmal so quer bei ein paar Fotografen und dann merkst du ganz schnell, dass sich die Stile der Fotografen unterscheiden. Ja. Manche sind sehr, sehr hell. Manche sind sehr pastellig, manche sind sehr, sehr dunkel, manche sind sehr, sehr künstlerisch, andere eher ein bisschen straighter. Und das sieht man ganz schnell. Und dann kriegst du so einen Eindruck davon, was gefällt mir. So, und dann fällt es dir leichter, ganz, ganz schnell sozusagen die Leute einzugrenzen, die dir halt gefallen. Das ist schon mal, also das Erste. Sucht euch einen Stil aus. Welche Bilder gefallen euch? Manche sind vielleicht auch ganz offen, ne? Die sagen so, oh ja, eigentlich sind wir da gar nicht so, also kann ein bisschen dunkler sein, heller,
ist mir wurscht. Ist ja auch nicht nur der Bildstil, sondern auch, wie ist die Beobachtungsgabe des Fotografen. Also hat der irgendwie, wie hat der Momente dabei, wo jetzt Oma gerade herzhaft lacht irgendwie oder sich gerade das Kleid von oben bis unten mustert von der Braut. Und ja, genau. Wenn man sowas halt beobachten kann und vorher den Moment antizipiert und halt im richtigen Moment auslöst oder irgendwie ein paar Tränchen oder sowas in der Richtung, ne, gibt's ja. Das gehört ja auch mit dazu. Und dann ist es nicht ganz so wichtig, ob der hell oder dunkel fotografiert, auch wenn das natürlich eine Geschmackssache ist, ne? Also ziehe ich lieber helle Kleidung oder dunkle Kleidung an oder sowas, das ist auch nicht unwichtig, aber so die Beobachtungsgabe ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig.
Ja, das ist, glaube ich, das Essentielle sogar. Mhm. Ne? Im Endeffekt kriegst du halt dann auch nur die Bilder, die der Fotograf oder die Fotografin das leistet zu machen. Ja. Ja? Und das kannst du nur, wenn du ein gutes Auge hast.
Mhm. Viele Fotografen zeigen tendenziell eher Fotos von den Paar-Shootings, was nachvollziehbar ist, weil man da halt den meisten Einfluss hat aufs Licht etc. Mhm. Was wollte ich jetzt sagen?
Ist nicht schlimm, aber da
kriege ich dir gleich mal. Okay, sind diese Bilder glaubwürdig oder nicht? Ne? Also glaube ich, dass das Paar da wirklich gerade innig mit sich ist und irgendwie Ruhe hat und man kann den Leuten ja ins Gesicht gucken und sagen, ist das jetzt irgendwie eine Pose, die gerade machen oder ist das wirklich so aus dem Fluss heraus einfach entstanden?
Genau. Das ist ganz gut, dass du das sagst. Das ist genau nämlich der nächste Punkt.
Ja, sehr gut gemacht.
Das ist genau der nächste Punkt. Wenn ihr die Fotografen eingegrenzt habt, dann schaut euch Bilder von denen an. Und wenn ihr so auf der Website seid oder bei Instagram, könnt ihr davon ausgehen, dass es in der Regel erstmal die besten Fotos sind, die die Fotografen, die Fotografinnen je gemacht haben. Ja, also auch deren Lieblingsbilder vielleicht oder die Fotos, die meisten Emotionen praktisch ausstrahlen. Das Gleiche gilt für die Galerie auf der Website. Guckt dann mal am besten auf den Blog des Hochzeitsfotografens oder der Hochzeitsfotografin und schaut mal, ob da ein bisschen größere Strecken sind. Also einfach ein paar mehr Bilder von dem Tag. Das ist schon mal irgendwie so ein Schritt weiter. Also gerade wenn wir jetzt beim Thema Hochzeit bleiben, schafft man es über den ganzen Tag tolle Fotos zu machen. Weil so ein paar Shootings zu fotografieren ist eventuell leichter, als auch die Zwischenmomente festzuhalten an dem Tag, die besonderen. Und dann würde ich sagen, im nächsten Punkt
Ich gleich mal noch rein. Und vor allem hat man beim Paar-Shooting, wie ich ja gerade schon gesagt habe, den höchsten Einfluss sozusagen. Genau. Aber das ist halt nur irgendwie 10% des Tages, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt.
Eigentlich, also zeitlich gesehen viel weniger. Und in den anderen Momenten ist das Licht halt irgendwie, ja, also das kann man halt nicht beeinflussen und die Momente passieren halt alle ganz schnell und das sind halt schon die Situationen, in denen man halt sein Können halt einfach wirklich am meisten zeigen muss.
Richtig, da musst du on point sein.
Wohingegen Paarfotos halt, wenn du das einmal hast, dann hast du das eigentlich und dann sollte man das auch irgendwie hinkriegen. Aber die längeren Strecken, wie du schon gesagt hast, sind wichtig.
Ja, guckt euch die an. Genau, dann also auf jeden Fall den engsten Kreis, den man sich ausgesucht hat, der Fotografen, zu einem Vorgespräch treffen.
Mhm. Ne? Darf ich einmal ganz kurz was fragen?
Selbstverständlich.
Weil du hast jetzt, bitte, ich weiß, ich bin keine Fotografin, aber...
Uncool.
Du hast jetzt gerade gesagt, der Einstieg, um Leute zu finden, wäre erstmal Google oder Instagram hinzuzuziehen. Mhm. Würdet ihr sagen, dass ihr eure meisten Kunden bekommt oder dass die meisten Leute euch finden übers Internet oder habt ihr noch andere Arten, wie Leute auf euch aufmerksam werden?
Ist eine Mischung, würde ich sagen. Also du hast halt Menschen, die kennen dich schon länger, kennen vielleicht noch Fotos von mir aus StudiVZ-Zeiten.
Also oder so sowas. Empfehlungen
eher. Genau, und die wussten halt damals dann vielleicht schon, ja, das ist cool und das könnte ich mir vielleicht vorstellen und sprechen einen halt drauf an. Und dann muss man gucken, ob man halt zusammenfindet oder nicht oder ob ich noch Zeit habe. Dann gibt es ganz viel, was übers Internet kommt und dann gibt es aber halt auch Empfehlungen von entweder anderen Brautpaaren oder man hat vielleicht eine Location, die einem empfiehlt oder einen Hochzeitsplaner oder einen DJ, also kann aus allen möglichen Ecken dann kommen. Ne?
Ja. Und du hast ein, zwei Locations, mit denen du ganz gut zusammenarbeitest, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Und bei Dennis ist es eher so Instagram und
weniger Web-Suche? Instagram, viel Google-Suche? Tatsächlich über Google, über die Website und halt so Empfehlungen.
Naja, interessant.
Ist ja klar, weil also wenn dich Leute auf einer Hochzeit mal gesehen haben und halt fanden, du hast einen coolen Job gemacht, dann wissen die halt ganz genau, was sie bekommen.
Klar, ja.
Beziehungsweise wenn die sozusagen Freunden sagen, hey, pass auf, letzte Woche da war so ein Fotograf und der war echt toll und der hat schon die Vorschau gesehen von den Bildern, die sieht auch super cool aus, buch den mal. Mhm. Ist natürlich wesentlich glaubwürdiger als irgendeine Google-Werbung. Oder,
ja, das höre ich auch mal wieder, dass Leute, die mit einer Empfehlung kommen, also auch bei mir ist dann genau das Gleiche, ne? Wenn ich mal die Brautjungfer irgendwann geschminkt habe bei einer Hochzeit und dann heirate die 3 Jahre später, dann hat die ein ganz anderes Grundvertrauen.
Genau.
Wenn die auf einen zukommt.
Absolut. Mhm. Ja.
Okay, cool.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich extrem viele Berufe, wo man schwer einschätzen kann, wenn man sich die Website anguckt, kann der jetzt was oder kann er nichts.
Total.
Kann er nichts, aber beim Fotografen ist es halt besonders einfach. Das heißt, sich selber einen Fotografen zu suchen, ist halt sehr leicht, wenn man einfach nur Google oder Instagram und Co. anschmeißt irgendwie. Beim Styling wird es dann schon schwieriger, wenn man das nicht so richtig einschätzen kann, glaube ich, weil wenn man halt ein schönes Foto von einer schönen Braut sieht, dann weiß man nicht, ob das jetzt das Make-up passt.
Da würde ich immer minimal widersprechen wollen, weil es ist nicht so leicht, da den richtigen Fotografen zu finden, denn es gibt noch so einen Punkt, den ich noch ansprechen will. Es gibt ja diese Style-Shootings. Wir haben im Podcast jetzt schon häufiger drüber gesprochen.
Es gibt
viele Berufskollegen, sag ich mal, die haben auf ihrer Website super viele Style-Shooting-Fotos. Style-Shooting, nochmal als Erklärung, da ist alles gesetzt. Also es ist, das Styling ist gesetzt, die Kleider sind gesetzt, die Location ist gesetzt. Ihr könnt euch den Zeitpunkt am Tag aussuchen, die Locations aussuchen, wann ihr das macht. Und der Fotograf hat die Möglichkeit, dort mit seiner eigenen Zeitplanung und mit der Kontrolle übers Licht die geilsten Bilder zu machen.
Auf Mallorca oder in Spanien irgendwie. Ne?
Genau.
Da hast du perfektes Licht noch.
Sowieso. Also wenn ihr Beispielbilder habt irgendwie aus Italien, aus irgendeinem Weinjahr, dann sag ich mal, macht das mal in der Uckermark.
Ja.
Und wenn du da so ein Foto hinkriegst, dann bist du gut.
Genau. Nee, ja? Also da hast du natürlich recht. Also die persönliche Komponente, die kann man halt sehr schwierig einschätzen übers Netz.
Mhm.
Aber ich denke halt immer daran, wenn man jetzt irgendwie zu einem Arzt geht oder bei einem Politiker überlegt, kann der was oder kann nichts, kann man halt extrem schwer einschätzen, weil die halt alles Mögliche erzählen können und nicht einen Arzt, Maurer, also alle möglichen Berufsgruppen sind schwierig. Beim Fotografen kann man immerhin sehen, mir gefallen die Fotos.
Ja.
Wenn die natürlich in Anführungszeichen geschummelt sind, also ganz geschummelt ist es ja nicht, weil
Nein, du musst ja die Fotos trotzdem machen.
Genau, du musst die Fotos ja immer noch machen, aber es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn ich jetzt wir haben ja gesagt, wir haben nicht nur Brautpaare, sondern auch, also zwei Models habe sozusagen, ob es jetzt er und sie ist oder er und er oder wie auch immer, und man macht dann mit den beiden dann Fotos auf Island, das ist gerade so ein Trend oder war jedenfalls, oder halt in irgendeinem Weingut, ist das natürlich extrem einfach, ne? Dann setzt man hier noch so ein paar Hipsterhüte auf und irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Federschmuck und bam. Ja, das beeindruckt halt sofort, aber das ist dann wie bei H&M oder so. Ich gehe halt in den Laden und ich weiß, wenn ich den Pullover anziehe, sehe ich nicht so aus wie der Mensch, der da oben auf dem Poster irgendwie zu sehen ist.
Du sowieso nicht.
Ja, ich sowieso nicht. Der Dennis dann schon eher, der ist ja so ein schöner.
Oh, bitte, ich brauche noch einen Spaß. Aber um es wieder auf den Punkt zu bringen, also auf jeden Fall lasst euch...
Nee, sorry, alles gut.
Okay.
Ich habe nur eine Handbewegung gemacht.
Achso, okay. Schrei mich nicht an. Nur gewedelt. Ist ein bisschen warm heute hier, muss man einfach dazu sagen.
Das ist es.
Aber lasst euch echte Strecken zeigen von echten Hochzeiten. Das ist ganz wichtig. Und was Gerard auch schon angeschnitten hat, finde ich ganz interessant. Das würde ich nochmal aufgreifen.
Die Hochzeitstorte habe ich schon angeschnitten. Nee.
Schön wär's. Wo ist die denn?
Wo ist denn die Hochzeitstorte?
Ach stimmt, also außer dem Keks und dem Kaffee gab es hier nicht so.
Ja, ist ganz, ganz traurig bei mir. Also... Beim Vorgespräch ist ganz wichtig, da lernt ihr die Person, die euch dann vielleicht für den Tag begleiten soll, auch persönlich kennen. Und dann ist immer so, meine Maßgabe, 50% ist die Leistung, die der Fotograf oder die Fotografin erbringen kann, also die Bilder, die man halt sieht. Und 50%, ganz, ganz wichtig, ist die Sympathie.
Ja, das heißt, du empfiehlst 100%ig auf jeden Fall, die Leute kennenzulernen vorher.
Immer.
Also die Kunden dich also kennenzulernen oder andere Hochzeitsfotografen.
Die Hochzeitspaare buchen dich erst einen Tag vorher oder so, weil irgendwas passiert ist oder so.
Was ich auch schon hatte.
Hatte ich auch schon tatsächlich. Dann wird es halt schwierig, dann skypt man halt schnell oder so, das geht auch. Oder telefoniert zumindest, dann kann man ja schon so ein bisschen raushören.
Aber die Sympathie muss man rausfinden, ob das stimmt, ne? Denke ich mal, wenn die Person ist ja im Endeffekt ein Fremder.
Genau.
Oder eine Fremde. Und wenn die oder der den ganzen Tag mit euch verbringt, dann muss man sich schon sicher sein, dass das menschlich einigermaßen funktioniert, ne?
Super wichtig. Also wenn das irgendwie unangenehm ist und man hat das Gefühl, dass das jetzt irgendwie, auf das Thema kommen wir vielleicht noch später zu sprechen, dass das jetzt irgendwie so ein Künstler, der jetzt nur sein Ding machen will und der sich irgendwie als super wichtig empfindet oder so, dann kann das sein, dass das total gut passt, weil man selber so ein Querdenker und Künstler vielleicht ist oder man sagt, nee, ich hätte schon gern jemand, der halt irgendwie lockerer Typ ist irgendwie, mit dem ich mir halt vorstellen könnte, auch mal ein Bier trinken zu gehen oder sowas, ja.
Oder
und
andersrum.
Gleichzeitig aber auch
Entschuldigung, oder andersrum, man ist selber eher so ein zurückhaltender, schüchterner Typ und braucht jemanden, der einen so ein bisschen fordert, ne?
Gibt's
auch.
Ja, gibt's auch. Mhm. Ja. Und der oder die Fotografin, dass er auch Dienstleister ist, sozusagen. Das ist halt mega
keine
wichtig.
One-Man-Show.
Das hatte ich versucht damit zu sagen. Ja, wir können ja vielleicht dann jetzt schon drauf eingehen. Also das gab es so in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht so dieses Thema in den Unterhochzeitsfotografen, was ist ein Dienstleister, was ist ein Künstler, wie definiert man sich da irgendwie? Und ein Künstler ist man halt, wenn man Werke schafft und damit eine Aussage irgendwie treffen will, also weiß ich nicht, irgendein expressionistisches Bild oder sowas in der Richtung. Oder irgendwie was Sozialkritisches oder sowas, dann ist man ein Künstler. Und wenn ein Brautpaar sagt, hey, wir finden deine Fotos schön, und wir würden dich gern buchen, dann ist man prinzipiell erstmal ein Dienstleister. Man ist dann natürlich ein kreativer Dienstleister. Also Kreativität ist halt aber nicht gleich Kunst sozusagen.
Ja, guter Punkt.
Und das zieht sich aber dann immer weiter. Also wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, alle 4 Jahre kommt mal eine Braut zu mir und wünscht sich ein Gruppenfoto in Herzform oder sowas in der Richtung. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsformation irgendwie. Aber wenn das die Braut so möchte, dann kann ich ja erst dann nicht bei der Hochzeit sagen, nee, mache ich nicht, sondern dann sagt man, okay, kein Problem.
Und ich mach's dir auch schön.
Und dann, ich gebe mir dann auch Mühe, dass das halt alles passt irgendwie, mache irgendwie ein Foto von der Leiter oder aus dem Fenster raus oder sowas und kann ja dann ansagen, die Braut wünscht sich ein Gruppenfoto und damit bin ich dann schon so ein bisschen aus dem Schneider oder sowas. Aber man ist halt Dienstleister und man muss halt den Tag halt auch irgendwie motiviert ankommen, gute Laune haben und nicht irgendwie sagen, ich bin hier der krasseste Künstler mit Ego sonst so wo.
Ja. Also so Selbstverständnis ist eine gewisse Frage, die man mal ausloten muss.
Ja. Ne?
Und da muss jeder für sich den richtigen finden, tatsächlich. Ja. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir schon so ein bisschen was über die Suche.
Mhm, über die Vorauswahl.
Ja, ich würde vielleicht noch einen Punkt reinbringen und zwar so, schränkt euch nicht geografisch ein. Also wenn ihr jetzt online ein paar Fotografen gefunden habt, die ganz, ganz toll sind und ihr heiratet aber vielleicht im Raum Berlin und seid auch Berliner, habt da einen Fotografen, der kommt aus Köln oder aus München und den findet ihr unfassbar und der ist einfach viel cooler als alle anderen, die ihr so gefunden habt, subjektiv für euch.
Dann fragt ihn richtig früh an.
Ja,
das ist noch was anderes.
Ja.
Frag den auf jeden Fall erstmal trotzdem an.
Ja.
Nicht einfach ausschließen.
Ja, ja.
Klar, da kommt noch vielleicht eine Übernachtung dazu oder zwei und eine Anfahrt, aber das ist vielleicht nicht so viel. Man muss auch immer in der Relation zum restlichen Hochzeitsbudget sehen, sag ich mal. Aber du hast halt die Person, die dir eben Fotos für immer schafft, die du halt toll findest. Und deswegen schränkt euch geografisch nicht so ein. Sagt, nee, ich suche nur im Berlin- und Brandenburger Raum einfach, sondern ihr weitet das ruhig aus.
Ja, jetzt ist es natürlich so, wenn man jetzt in München, Köln, ich nenne das jetzt mal Ruhrpott, ich weiß gar nicht, ob das okay ist. Keine Ahnung.
Also Köln ist
in,
nicht Ruhrpott.
Nee, ist
Köln
nicht Ruhrpott. Also das ist ja so ein großer Ballungsraum, wo halt extrem viele Menschen wohnen, ja. Halt Berlin oder sowas, dann gibt es da prinzipiell erstmal super viele Fotografen, das heißt, da wird man schon irgendwie jemanden finden. Wenn man jetzt aber aus der Uckermark zum Beispiel kommt oder weiß nicht, was es irgendwie so No Man's Land in anderen Regionen ist.
Entschuldigung an alle Leute aus der Uckermark.
Wenn man aus einem dünner besiedelten Gebiet kommt, kann es halt sein, dass die Auswahl nicht so groß ist und dann kann man natürlich jemand aus der anderen Ecke von Deutschland anfragen und dann kommt der halt auch vorbei. Natürlich nicht ganz so CO2-nachhaltig irgendwie, aber also geht schon.
Ja, die Person kann ja mit dem Zug kommen.
Genau.
So, okay.
Also ich war mal in Kathmandu zu einer Hochzeit.
Mit dem Zug, oder?
Hatte ich tatsächlich da wirklich überlegt, ob man mal diesen, wie heißt der denn, der Zug, der
einmal durchsetzt.
Orient Express? Ist das der
Orient
Express?
Nee. Nein, das ist ja hier
Transsibirische Eisenbahn. Hatte ich mir überlegt, dass man das irgendwie mit in die Reise mit einbaut. Irgendwie nicht aus ökologischen Gründen, sondern weil das halt auch wohl eine schöne Reise sein soll. Aber
Hast du dann doch nicht gemacht.
Habe ich dann
doch
nicht gemacht, nee.
Okay, nächstes Thema wäre, was immer noch in dem Bereich fällt, du hast eben schon angeschnitten, wann sollte man denn einen Hochzeitsfotografen buchen? Also zeitlich gesehen.
Das kommt dann wieder darauf an, wie wichtig einem das ist. Wenn man sagt, ich habe da schon so ein, zwei Kandidaten, dann ist ein Jahr vorher schon angesagt, dann ist es recht wahrscheinlich, dass er noch Zeit hat. Bei manchen vielleicht auch ein kleines bisschen mehr, aber viel mehr wird es, glaube ich, nicht sein.
Gerade so Samstage natürlich wieder, ne? Freitage, Samstage.
Genau, wenn ich jetzt im Oktober auf den Dienstag heirate, kannst du natürlich auch eine Woche vorher anfragen. Wird dann wahrscheinlich auch passen, wenn der nicht schon auf der Südhalbkugel ist zu dem Zeitpunkt. okay, nee, das klingt jetzt doof. Aber genau, also so ein Jahr vorher sollte man auf jeden Fall machen, wenn man jemand Konkretes möchte. Und dann ist tendenziell so, dass im Sommer hat man so Anfragen, weil wahrscheinlich Gäste irgendwie bei Hochzeiten sind und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt mal rechtzeitig und die fragen dann auch wirklich. Und dann geht die Anfragerate runter. Im November noch weiter runter. Dezember kommt dann fast gar nichts mehr. Und ab dem 1. Januar oder 2. Januar explodiert das Postfach sozusagen.
Ist bei mir ganz genauso.
Und dann purzeln die Termine ganz, ganz schnell. Das heißt, ich würde generell nicht nur für Fotografen, sondern auch für alle anderen Dienstleister, die sich nicht teilen können, also DJ, Trauredner, was gibt's noch für?
Kein Make-up.
Ach so, das war der Finger gerade. Das Stella hat gerade mit dem Finger auf sich gezeigt. Ich habe nicht verstanden, was sie sagen möchte.
Nein. Ich habe wieder vergessen, dass hier nicht nur Fotografen kommen.
Nein, also genau diese Dienstleister halt, die sollte man natürlich dann wirklich zum 31.12. alle mit Unterschrift und großem Dienstsiegel irgendwie für sich sozusagen gebucht haben. Weil danach wird es dann unter Umständen wirklich knapp.
Wird super knapp.
Ja, und für das gleiche Jahr ist immer...
Ja.
Vor allem ist es halt mega schade, wenn man sich schon jemand ausgeguckt hat und dann immer so davon ausgeht, ja, ich buche den dann.
Dann fängst du von vorne an.
So, und dann sagt die Person, ich kann nicht, und dann ist man halt super traurig. Mhm. Einfach, weil man halt so schon das eingeplant hatte, aber halt trotzdem nie gefragt hat. Ja. Oder vielleicht mal angefragt, aber dann nie wieder geschrieben. Nie wieder reagiert. Dass man kurz mal die Preisliste abfragt, so, hey, wie sieht's denn aus, hast du noch Zeit? Dann kriegt man so eine Übersichtsmail zurück mit einer Preisliste und so weiter. Und dann schreibt man vielleicht noch zurück, okay, cool, danke, ich melde mich. Und dann aber vergisst zu schreiben. Dann ist halt schwierig.
Ja, voll. Das haben wir ja schon öfter auch gesagt. Wenn man wirklich eine Person hat, dann soll man die dingfest machen, die man unbedingt haben will. Ne?
Ja.
Und Hauptsache, man findet irgendwen und Hauptsache, es gibt am Ende Fotos, ja, dann kannst du auch ein bisschen mehr chillen. Das ist bei Haar und Make-up genau das Gleiche. Wenn man ein oder zwei Personen hat, die man unbedingt haben möchte, sofort anfragen. Auch bei mir ist das inzwischen so mit dem Zeitraum, dass ich teilweise ein Jahr vorher angefragt werde. Und es kann immer mal noch ein Samstag oder ein Freitag frei sein, auch 3 Monate vorher, aber da soll man sich halt nicht drauf verlassen. So, klar, man findet auch irgendeinen Friseursalon, der das dann auch machen kann. Ob das dann halt genau der Stil ist, ist die Frage. Und das ist bei Fotografen das Gleiche, denke ich. Ne?
Ja.
Man muss Kompromisse machen. Dann.
Ich glaube, das ist so ein bisschen... wenn man jetzt, also Airbnb ist ja auch so ein bisschen so ein Thema, wenn wir jetzt hier so sozial korrekt sind, aber wenn man bei Airbnb was bucht, ein Jahr vorher kriegst du eine gute Location für einen günstigen Preis, also weiß ich, eine Ferienwohnung oder ein Häuschen. 3 Wochen vorher kriegst du halt vielleicht immer noch was Gutes, ist dann aber auch teuer. Das heißt, da sind also die guten, günstigen sind auf jeden Fall schon weg und die mittleren vielleicht auch schon. Ja,
wenn wir da gerade bei dem Thema sind, dann würde ich gerne mal die Frage in die Runde bei Airbnbs. Nein, dann würde ich gerne mal die Frage in die Runde schmeißen. Wie ist denn ungefähr so die Range von Preisen bei Hochzeitsfotografen? Was ist da gängig so? Wo fängt es an und wo hört es auf? Im, sagen wir mal, ostdeutschen Raum, weil ich glaube, im Vergleich zu Süddeutschland und Norddeutschland und so weiter unterscheidet sich das immer nochmal.
Ja, ein bisschen. Also
inzwischen
also,
auch nicht mehr so doll.
Ich weiß nicht, ob es eventuell sich hier ein bisschen breiter fächert. Dann ist natürlich so, je mehr Dienstleister oder Angebot du auf einem Raum hast, in Berlin ist ja nur relativ viel an Angebot sozusagen, könnte das sein, dass das nochmal, tendenziell ist aber so, dass die Hamburger Fotografen zum Beispiel, ich weiß, dass die so 10-20% mehr kosten, aber das ist auch nicht so das Riesending, also natürlich auch ein paar hundert Euro dann irgendwie, ja, aber.
Ja, also ist schon ein Ding.
Kann sich läppern, aber da gibt es halt auch, in allen.
Ja, stehst du da an, dann kannst du keinen Autoschmuck mehr leisten.
Das wäre bitter, wenn der Autoschmuck dabei wäre, ja. Dann kann man nicht heiraten.
Also den Kompromiss würde ich nicht machen.
Nee,
lieber Autoschmuck als ein Fotograf.
Oh, sorry.
Ich muss dazu sagen, es war ein Scherz.
Ich habe aber natürlich, und das ist jetzt kein Scherz, ich habe jetzt neulich, da war ich witzigerweise hier in Potsdam im Standesamt, dachte ich, Mensch, wenn ich so einen Autoschmuck hätte, also aus Kunststoff, den ich dann in eine Kiste packe und hinten im Kofferraum halt.
So Plastikblumen.
So Plastikblumen mit so einem Saugnapf dran, könnte ich mich immer vor jedes Standesamt und überall hinstellen und nie würde mich irgendjemand abschleppen oder ein Zettelchen geben.
So der Notfall, Plastik, Autoschmuck, Blumenschmuck.
Vor allem kannst du auf der Linksabbiegerspur dich bis nach ganz vorne drängeln und dann noch kurz rein. Weil Brautpaar hat immer Vorrecht. Irgendwie so, ach ja, Brautpaar, die lassen wir noch schnell rein. Ja.
Sehr gut. Deswegen habe ich immer noch mein Nicht-Berliner Kennzeichen.
Ah.
Weil Leute mich dann ganz vorne immer reinlassen, wenn ich nicht auf der langen Linksabbiegerspur stehen will.
Das arme kleine Mädchen.
Okay, also kommen wir nochmal zurück zum Preis. Wir müssen noch über Preise reden.
Ja, genau. Also beantwortet mir das doch mal. Worauf muss man sich einstellen, wenn man jemanden haben will, der das hauptberuflich macht, der Erfahrung hat, der einen schönen Stil hat, der einem gefällt und von dem man einen super guten Eindruck hat, so menschlich auch.
Ist natürlich wie bei allen anderen Dienstleistungen oder Produkten, die man so kauft, auch, dass es natürlich einen riesen Bereich gibt. Ne? Also
klar. Dass
ich ein paar Kopfhörer geht von 10 Euro los und hört bei, weiß ich nicht, 1000 auf oder sowas.
Aber deswegen habe ich ja gesagt hauptberuflich, genau, weil die hauptberuflichen gehen nicht bei 10 Euro los.
Die können das natürlich nicht, weil die es nicht nebenher machen. Genau, also ich denke, was üblich ist, ist, dass Fotografen an Samstagen 6 bis 8 Stunden als minimale Zeit annehmen, die sie also mindestens da sein
wollen. Das ist gängig, ne? Ich glaube so 8 Stunden.
Ja, bei mir sind es 7, vielleicht macht einer auch 6 oder
ja,
so.
Bei mir
oder
6.
Ja, genau.
Ja, genau.
Und das
aber,
ist aber,
also ich meine, 8 Stunden wollen ja die meisten wahrscheinlich auch eh, ne? Ja. Also außer es ist ein ganz kleines Standesamt an einem Samstag, aber gut, da
wird es dann schon schwierig.
Schwierig.
Dann niemanden zu finden. Aber und 6 bis 8 Stunden liegen irgendwo zwischen 1.400 und 2.000 Euro, das ist, glaube ich, so das Übliche. Es gibt natürlich auch mal, ne, Ausreißer in alle Richtungen, wenn jetzt der, ich gucke hinter dem Baum vor, Fotograf irgendwie, vielleicht nimmt der auch irgendwie 500, aber dann, das wollten wir, glaube ich, nachher noch ansprechen, vielleicht, dass der dann unter Umständen im Nachhinein dann für Einzelbilder nochmal dann irgendwie Geld
möchte. Können wir tatsächlich gleich machen.
Können wir auch gleich machen. Also die genau. 1.400 bis 2.000 da kommt dann vielleicht nochmal ein ganz kleines bisschen Anfahrt dazu oder sowas, aber ansonsten sollte das im Normalfall eine Summe sein, wo dann nichts weiter hinzukommt. Das heißt, da bekommt ihr also die Bilder in voller Auflösung, ohne Logo drauf etc., alles digital sozusagen, und könnt dann damit machen, was ihr wollt. Also da sollten im Normalfall keine Einschränkungen da sein. Manch einer schränkt vielleicht noch die Anzahl der Bilder ein, weil das natürlich auch irgendwie Aufwand im Nachhinein ist oder so, aber das ist auch noch überschaubar dann.
Genau, also es ist in der Regel eine ausreichende Menge.
Genau.
Ja, genau, so ein paar hundert wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also irgendwas zwischen 250 und 600 Bildern, ja, die man am Ende bekommt, ist üblich, genau, würde ich sagen.
Richtig. Ja, und was Gerald gerade angesprochen hat, ist dieser Fakt, es gibt so ein paar Preismodelle, die basieren darauf, dass man am Anfang einen sehr, sehr niedrigen Startpreis hat, dass man vielleicht sagt, okay, ich bin 10 Stunden auf eurer Hochzeit, nehme dafür 500 Euro. Hm. Das klingt natürlich jetzt als Hochzeitspaar, wenn du das siehst, ja klar, super. Ja,
warum soll ich das dreifach
zahlen? Ja, eben. Ja. Aber ganz oft ist es dann halt so, dass die Kosten wirklich hinterherkommen. Dann kostet halt eine Bildbearbeitung nochmal extra pro Foto. Dann bieten so eine Leute, die so eine Modelle haben, vielleicht nochmal eine extra Beauty. Naja, also Leute, die dieses Preismodell nutzen, bieten halt vielleicht nochmal zu einem Extrapreis eine Beauty-Retusche an und solche Dinge.
Ja.
Und das muss man alles drauf bezahlen und oftmals ist es so, wenn man sich das einmal durchrechnet, kommt man sogar teurer.
Ja.
Könnte passieren.
Also da muss man so ein bisschen schauen, muss man einmal ausrechnen, obwohl es grundsätzlich so ist, dass die Fotografen, die ich kenne, die hauptberuflich arbeiten und die eine sehr gute Leistung abliefern, die haben eigentlich in der Regel immer nur dieses Preiskonzept, von dem Gerald auch gerade gesprochen hat, dass man sagt, okay, hier ist ein Fixpreis plus Anfahrt X, und dann kriegt ihr das volle Programm.
Ja, weil das fair ist, es ist übersichtlich und im Endeffekt arbeitet man ja mit Leuten, die sich noch nie davor mit sowas beschäftigt haben, ne? Und da muss man das, glaube ich, einfach so durchsichtig wie möglich machen, wenn man auch deren Vertrauen gewinnen will irgendwo.
Ja.
Oder? Würde ich jetzt sagen, weil bei solchen Summen, also...
Der Preis ist übrigens inklusive Mehrwertsteuer, das habe ich auch schon mal gehört, dass dann jemand im Nachhinein
auch... Das habe ich jetzt auch gehört.
Das geht
ganz oft.
Das ist auch nicht, dass man
Immer weniger, aber das habe sogar ich, dass Leute Nettopreise auf die Website schreiben.
Kannst du machen, wenn du mit Unternehmen arbeitest.
Genau, wenn du Businesskunden hast. Aber mit Endverbrauchern, die Mehrwertsteuer ihrerseits nicht wieder reinholen können, das gehört sich überhaupt nicht als Dienstleister. Gerade als Hochzeitsdienstleister, wo man definitiv immer mit Privatpersonen arbeitet, da hat das einen Bruttopreis zu sein.
Das ist eine fiese Überraschung auch.
Ja.
Also wenn mich jetzt jemand für ein Event anfragt, dann sage ich ihm 500 Euro und der weiß, da kommen die 19% oben drauf, aber meine Hochzeit.
Aber das ist was anderes.
Das geht halt nicht, ne?
Das geben die ja nicht wirklich aus.
Genau, also mir kommt auf den Preis auch ein kleiner Klecks Anfahrt, das ist aber fast nichts und mehr nicht. Es sei denn, man möchte jetzt irgendwie ein Album haben oder eine Fotobooth oder sowas, Fotoecke. Das sind halt Zusatzleistungen, aber das wird ja vorher klar kommuniziert. Also da kommen jetzt keine Überraschungen in dem Sinne, das darf halt nicht. Übrigens ist das, als wir angefangen haben 2007, hatten wir auch schon pauschale Preise und da waren wir nicht die einzigen, aber fast die einzigen, jetzt so im Berliner Raum, wo wir so ein bisschen verglichen haben, da war das halt normal, dass man sagt, man kostet irgendwie ein paar Euro und dann kommt halt 15 Euro pro Bild oder so im Nachhinein.
Andere Preismodelle, ist ja okay.
Also das fanden wir damals schon nicht schön, haben gesagt, es gibt einen Preis, der war halt dann irgendwie viel höher als bei allen anderen, aber der war halt fix, ne? Und also der war halt nur vorher höher als bei allen anderen, hinterher war er sicherlich jetzt vollkommen gerechtfertigt und ja, also kommen halt keine weiteren Kosten dann hinzu. Das finde ich schon wichtig irgendwie. Absolut.
Ich möchte auch als Hochzeitspaar, wenn ich einen super tollen Tag hatte und mich auf die Fotos freue und dann da eine Vorauswahl von 700, 800 Bildern vor mir habe, möchte ich auch nicht irgendwie jeden Groschen umdrehen müssen, weil ich mir überlege, will ich jetzt die 50 Cent für dieses Bild noch ausgeben oder 10 mehr oder 10 weniger? Und also da möchte ich einfach einen Komplettpreis haben, dann möchte ich das gezahlt haben, dann möchte ich die Bilder kriegen, dann möchte ich mich freuen und aus dem aus.
Das war halt auch immer so ein bisschen ein Teil der Argumentation bei uns, dass wir das so empfunden haben, dass wenn wir irgendwie, also wenn man Hochzeit begleitet, das ist schon sehr intensiv irgendwie, ne? Und man freundet sich auch immer so ein bisschen mit dem Paar an, ne? Also es gibt Paare, mit denen treffe ich mich heute noch und die haben jetzt vielleicht auch Kinder und man trifft sich dann irgendwie auf dem Spielplatz oder beim Grillen oder sowas. Oder folgt sich noch gegenseitig bei Instagram oder so Geschichten. Und also es ist halt schon so, dass man, das ist schon eine Hausnummer, wenn man so einen Tag zusammen irgendwie verbringt. Und wenn du dir also dann da irgendwie, wenn du also da Freunde dazu gewonnen hast, sage ich jetzt mal, und hinterher kommst du dann mit, na, hier brauchen wir nochmal 15 Euro und da nochmal, machst du aus den Freunden halt wieder Feinde. Und ja, das fand ich irgendwie...
Ja, ist albern.
Ist zwischenmenschlich nicht so schön, ne?
Nee, einmal beim Preis und dann nie wieder beim Preis. Und einfach super abliefern als Dienstleister, alle glücklich machen und dann ist die Nummer fantastisch. Mehr und musst du nicht bringen.
Was ist so das Maximum, was ihr bei Hochzeiten anbietet, wo ihr vor Ort bleibt? Oder ab wann wird es das Maximum an Zeit?
Die größte Buchung.
An Stunden, meine ich, wo ihr vor Ort seid. Und wo sagt ihr, ab welcher Uhrzeit ergibt es vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn, dass ich jetzt noch da bin? Oder wie versucht ihr das euren Brautpaar oder euren Hochzeitspaaren so nahezubringen, welche Zeitspanne sozusagen am sinnvollsten ist, euch da zu haben?
Mein unbegrenztes Paket heißt, es ist morgens unbegrenzt, also ich fange halt an, wann ich anfangen soll, wobei das im Normalfall so 2 Stunden vor Abfahrt ist eigentlich das, was irgendwie entspannt machbar ist. 1 Stunde vor Abfahrt ist, und da muss man schon ein bisschen am Stück linear arbeiten und halt hoffen, dass das zeitlich alles passt, weil man ja irgendwie auch mal kurz beim Bräutigam vorbeigucken möchte oder bei der anderen Zeit. Braut.
Okay, du redest jetzt aber gerade vom Fertigmachen am Morgen.
Genau, es ist morgens sozusagen.
Ja, also das ist die Abfahrt zum Standesamt oder zur Trauung.
Voll drin im Thema mit 2 anderen Hochzeitsprofis. Ja, also morgens unbegrenzt heißt so 1 bis 2 Stunden vor der Trauung. Ich hatte auch schon mal 5 Stunden vor der Trauung, das war, oder 6. Das war aber, weil das eine freie Trauung war und die hatten so ein Gehöft und haben halt auch dekoriert. Das heißt, als sie ankamen, hatten Braut und Bräutigam noch kurze Hose an und das war auch ganz nett, ne? Dann gab es noch so ein Frühstück irgendwie und aber im Normalfall so 1 bis 2 Stunden vor der Trauung.
Ja, so kenne ich das auch.
Und abends endet mein Paket offiziell, wer das jetzt länger möchte, kann es auch länger haben, aber offiziell bei 0.45 Uhr. Das habe ich so irgendwie.
Sehr spezifische Zeit.
Ja, weil dann. Am Ende um 1 hörst du dann tatsächlich auf irgendwie und das reicht dann aber auch mehr als aus. Einfach nur, weil halt 0 Uhr manchmal nochmal 1 bei Aktionen sind. Früher gab es mal noch eine Torte oder sowas.
Stimmt.
Oder der Brautstrauß oder Bräutigamstrauß gibt es nicht, ne? Oder? Wenn jetzt 2 Jungs heiraten?
Nee.
Da gibt es keinen Strauß.
Hab ich noch nie gesehen.
Bräutigam schnipst hin und wieder mal das Strumpfband. Okay.
Also wenn auch irgendwas geschmissen wird oder so, wäre das halt noch eine Sache, die manchmal halt Mitternacht passiert. Und danach wiederholt sich dann auch irgendwann und dann sind die Leute auch.
Dann haben sie alle schon ihre
Mojito-Eis
geschleckt.
Ja, so richtig. Aber es wäre jetzt ein unbegrenztes Paket.
Das wäre das Unbegrenzte, genau. Ist auch schön. Ist natürlich budgetmäßig, dann muss man gucken, ob es reinpasst oder nicht. Tendenziell würde ich halt eher gucken, nicht aufs. Also, wenn das Budget keine Grenzen hat, dann würde ich natürlich immer sagen, komm, hau rein, aber im Normalfall hat ja ein Budget irgendwie Grenzen. Und dann würde ich, glaube ich, eher sagen, lieber den Lieblingsfotografen für einen kürzeren Zeitraum buchen, als jetzt irgendjemand, der vielleicht bis nachts um 1 da bleibt, aber wo einem die Bilder hinterher nicht so gut gefallen oder wo das Zwischenmenschliche vorher vielleicht nicht ganz so gut gepasst hat oder sowas. Das macht dann, glaube ich, auf lange Zeit mehr Sinn, weil man halt trotzdem schöne Bilder hat. Und 7 Stunden ist ja auch eine ganze Menge, ne? Oder 8 Stunden.
Ja, total.
Bin ich ganz bei dir.
Gerade wenn die Trauung erst am Nachmittag ist oder so, dann reicht das ja auch bis in die Abendstunden.
Dann sowieso, ja. Also wenn man die Trauung spät legt, kann es sogar sein, dass man mit 7 Stunden noch Tanzen und so dabei hat.
Genau.
Reicht im Normalfall nicht, aber manchmal.
Was würdest du sonst empfehlen? Wann sollte man starten? Da gibt es ja morgens oder sagen wir mal im Laufe des Tages bestimmte Ansatzpunkte. Und wann sollte man abends aufhören? Vor dem Hintergrund, dass man sagt, ich hätte gern irgendwie so eine Reportage, die so tatsächlich von dem Tag die schönsten Momente abbildet. Nicht vielleicht alle, aber so die schönsten einfach.
Aus der fotografischen Sicht,
das heißt jetzt nicht
die Tagesplanung. Genau. Okay. Also eine Stunde vor Braut oder Bräutigams Abfahren Richtung.
Also zum Fertigmachen morgens beim Anziehen.
Oder, genau.
Und Schminken und.
Genau, also da vielleicht so eine Stunde Begleitung, weil es halt schon. ist schon sehr, kann man gar nicht beschreiben. Also es ist halt eine Phase, diese Vorbereitung, wo halt die Anspannung extrem hoch ist, aber es ist trotzdem auch alles irgendwie sehr ruhig und das, also es ist schon was Besonderes. Also die Stella, es gehört zu meinem Lieblingsteil des Tages tatsächlich, die Vorbereitung. Du darfst immer dabei sein sozusagen. genau, da würde ich so sagen, eine Stunde vielleicht. Und dann gibt es halt verschiedene Varianten, je nachdem, wann halt die Trauung ist. Also wenn man jetzt sagt Standesamt und es ist um 11 oder sowas, kommt man mit 7 Stunden jetzt nicht so unendlich weit.
In dem Fall würdest du halt bis zum Abendessen kommen, vermutlich.
Nicht mal ganz dann, ne? Also dann würde man irgendwie nach dem Kaffee wäre dann theoretisch Schluss. Und dann ist halt die Frage, okay, mal angenommen, man ist jetzt mit 7 Stunden, ist man vielleicht bis zum Hochzeitstanz, weil das irgendwie eine freie Trauung ist. Und dann würde ich da zum Beispiel auf jeden Fall sagen, okay, dann pack noch 2 Stunden drauf, weil dann hast du noch genug Partyfotos, ne? Weil dann sind die 1-2 Stunden nicht mehr so das Ding. Wenn man jetzt aber gerade so bis zum Essen kommt, da passiert halt eine ganze Weile lang nichts, ne? Und wenn du vielleicht noch gesetztes Dinner hast, passiert dann wirklich sehr lange unter Umständen nicht allzu viel.
Ja, bist du ein paar Reden vielleicht.
Du hast ein paar Reden. Da muss man gucken, wie wichtig einem es ist, dass man da ein Foto von hat. Ist natürlich auch schöne Momente und meistens auch sehr rührend fürs Brautpaar. Aber wenn man jetzt mal nur von der Kostenseite irgendwie guckt, muss man gucken, ob das mit reinpasst. Und dann ist natürlich so, wenn jetzt die Gäste irgendwie beim Käffchen sitzen oder beim Abendbrot sitzen, bevor tatsächlich gegessen wird, hat man halt immer noch mal eine gute Möglichkeit, an den Tischen lang zu laufen und gesellige, lachende Momente sozusagen einzufangen. Absolut. Das macht sich halt sehr, sehr schön. Und da bin ich tatsächlich auch seit etlichen Jahren kriege ich das ganz gut hin, dass ich das so ein bisschen aus der Hüfte quasi fotografiere. Das heißt, die Gäste denken, ich laufe da bloß so rum, aber tatsächlich mache ich die ganze Zeit Fotos von Menschen, die gar nicht merken, dass ich Fotos. Und das sind halt genau die Momente, die man eigentlich haben möchte.
Richtig. Ne? Das ist auch der Plan. Für eine gute Reportage, ne? Immer so ein bisschen.
Steht im Hintergrund, aber immer sneaky. Nie was verpassen sozusagen. Ja.
Unauffällig und immer schön festhalten.
Ja.
Okay. Ich empfehle das auch immer so. Ich sage immer, ideal ist für mich getting ready am Morgen. Oder halt über den Mittag, je nachdem, wann die Trauung ist, bis kurz nach dem ersten Tanz, nach dem Antanzen. Mhm. So, dass immer noch eine schöne Handvoll Partybilder drin ist. Ja. Es sei denn, am Abend ist nochmal irgendwas ganz Spektakuläres geplant, wie ein fettes Feuerwerk
oder so.
Oder eine Feuershow oder irgendein Auftritt von irgendjemandem oder so. Man sagt halt, okay, das hätte ich schon gerne noch mit dabei, weil die geben sich so krass viel Mühe, die Leute.
Feuerwerk, das kann man gleich mal noch mit ansagen. Vielleicht müsst ihr dem Fotografen auf jeden Fall sagen, weil der nicht unbedingt immer ein Stativ bei hat. Also manche hat ein Stativ immer im Auto drin, ich nicht. Und für ein Feuerwerk ist ein Stativ schon ziemlich wichtig. Das heißt, okay, es wird zu technisch, aber der Dennis guckt gerade so kritisch.
Nee, also ich schaffe es tatsächlich, die immer aus der Hand zu fotografieren und das wird super gut.
Und du belichtest dann so 2-3 Sekunden lang oder wie machst du das?
Nee, das mache ich ein bisschen kürzer, aber wenn die halt super hell sind, dann hast du trotzdem einmal das Hochfliegen der Rakete und die Explosion mit drin. Das funktioniert prima.
Okay, also ich würde es vielleicht ansagen und dann der eine Fotograf sagt, mach ich anders oder so.
Aber Gerhard hat schon recht. Also wenn man eine ordentliche Langzeitbelichtung oder länger belichten möchte, dann ist es schon besser, wenn man ein Stativ hat und dann ist es toll, wenn man Bescheid weiß.
Genau, und da denkt man vielleicht als Brautpaar nicht dran, dass der Fotograf irgendwie, also das ist ganz wichtig. Und wenn wir schon dabei sind, für ein Gruppenfoto ist eine Leiter immer wichtig. Das heißt, wenn man das Gruppenfoto gleich an der Kirche machen will oder sowas, könnte man mal den Fotografen fragen, ob der gerne sowas hätte oder ob der irgendwie eigene Ideen hat.
Genau, sowas. Das kommt mal ein bisschen auf die Gruppengröße an. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie viel Platz hast tatsächlich vor Ort, dann kann man die auch mal ein bisschen breiter aufstellen.
Ja.
Das funktioniert super. Oder zweireich sind dann so auf Lücke, das geht auch. Aber sobald du irgendwie 50, 60 Mann hast und nicht so super viel Platz, dann hast du so 3, 4 Reihen und dann sind die hinten weg.
Und dann will man vielleicht das Foto im Schatten machen, dann wird es mit 50, 60 Leuten mit Schatten um 13 Uhr auch wieder schwierig. Also macht man es dann doch lieber auf dem frühen Abend. Gut, wir waren aber eigentlich gerade beim Ablauf, ne? Also den hat man aber jetzt.
Na, wir hatten jetzt gerade so abgesteckt, was sich anbietet.
Ja.
Genau. Und bei den Kosten waren wir vorher.
Genau, da habe ich nochmal eine Frage, weil ich kriege ab und zu, wie gesagt, jetzt habe ich schon 35 Mal erwähnt, aber ich biete das ja auch an, dass ich manchmal nach der Trauung noch da bleibe, um bei der Braut nochmal ein Touch-up zu machen oder bei den Mädels.
Hervorragend, würde ich das mal sagen.
Ja,
dankeschön, ich auch.
Ja. Es ist unfassbar notwendig, weil gerade an heißen Tagen oder wenn viele Emotionen dabei waren, ist es manchmal schwierig, ins Paarshooting zu gehen und dann ist
es vor allem das nicht ist es mehr. Ja, so weil dann wird der Hauptteil der Fotos von der Braut gemacht in dem Moment und dann, oder von, also auch mal Nahaufnahmen und so von dem Hochzeitspaar und dann ist es halt schade, wenn irgendwie.
Vor allem, wenn die Braut von 80 Leuten umarmt wurde, dann.
Ja, dann ist die eine Wange immer abgeschminkt.
Ja, oder
und dann,
die Haare.
Und die Haare.
Die ganze Zeit.
Ja. So, ne? Der Schleier ist vielleicht rausgerupft und so, weil ich persönlich stecke den nicht immer noch mal extra fest, weil wenn der dann rausgerupft wird, dann zieht es alles auseinander.
Oh ja.
Deswegen schiebe ich den lieber einfach nur so locker rein und dann kann man den immer wieder reindrücken, aber ja, machen halt manche nicht.
Ja.
Aber ist auch egal, darum geht's auch gar nicht. Und Schluss mit der Selbstbeweihräucherung.
Wir wollen hier über Fotos sprechen und nicht über deinen Stylisten.
Genau,
das ist ja immer aufdrängend, ja, oder? Ist echt schrecklich, ey.
Wir hatten ja überlegt, ob wir die Sendung ohne sie aufnehmen, aber das wäre dann auch auf jeden Fall. Nee.
Haben wir nicht überlegt.
Ich bin mir da nicht so sicher.
Ich habe sowieso nichts überlegt.
Nein, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass ich da manchmal die Anfrage bekomme, wenn ich halt für 4 Stunden irgendwie gebucht werde, um dabei zu bleiben, ob das dann halt erst nach der Trauung sozusagen wieder anfängt. Also ob ich nicht zwischendrin, Zitat, eine Stunde Pause machen kann und sozusagen die 4 Stunden erst ab dem Moment zählen, wo es für die Braut wieder wirklich was bringt. Ne? Und da sage ich mal nein, weil in dem Moment kann ich nicht arbeiten, ich kann nicht anderwo mein Geld verdienen und das zählt bei mir halt immer ab dem Moment, wo das Styling zeitlich offiziell abgeschlossen ist. So.
Ja.
Und das ist meistens eine halbe Stunde vor der Trauung oder vor dem Aufbruch zur Trauung zumindest. Und wie ist das bei euch? Kriegt ihr ja auch mal diese Anfragen zwischendurch, dass sie sagen, oh Mann, ich hätte so gerne abends noch 2 Stunden länger, kannst du nicht einfach Mittagspause machen? Und macht ihr das? Wahrscheinlich nicht, aber...
Ab und zu kommt das. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Tendenziell ist es erstmal, prinzipiell ist erstmal, geht nicht. So.
Vielleicht kommt es auch aufs Paket an und auf die Größe und
ja,
so. Ne?
Und auf den Tag.
Auf den Tag und so weiter. Und
ab einem bestimmten Punkt kann man das vielleicht rechtfertigen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt schon mehr als meine Tagesgage drin oder so.
Genau, also wenn jetzt jemand halt irgendwie viel bucht, weiß nicht, vielleicht noch ein Album oder eine Fotoecke oder irgendwas anderes. Kann man natürlich vielleicht als, also ne, bei einer größeren Buchung gebe ich natürlich auch mal einen Rabatt oder sowas in der Richtung und dann könnte man natürlich auch einen
Rabatt. Hast du gerade Rabatt gesagt? Ja, direkt Schüttelfrost
bekommen. Das ist das Erwort hier.
Wir müssen jetzt den Podcast hier an dieser Stelle abbrechen.
Nein, und dann könnte der Rabatt natürlich auch heißen, ich mache zwischendurch eine Stunde Pause, das wäre ja
okay,
auch
okay, also ein Entgegenkommen.
Ja, genau.
Ja.
Im Normalfall würde ich aber immer erstmal davon ausgehen, also kannst du ja mal ansprechen beim Hochzeitsgespräch, dann kannst du an den Augen des Hochzeitsfotografen schon erkennen oder des anderen Dienstleisters, dass es wahrscheinlich eher nicht geht.
Ja.
Also bei mir heißt es auch eigentlich, Pausenzeit ist Arbeitszeit und wenn man sich mal kurz hinsetzt und zum Beispiel eine Kleinigkeit isst oder sowas, bin ich mit einem Ohr immer bei der Menge sozusagen.
Naja, und immer jemand aufspringende Rede halt.
Es kommt immer spontane Rede und dann ist halt die eigene Pause ist halt dann schlagartig vorbei oder wird halt kurz unterbrochen für eine Fotopause. Also das heißt, da steht man dann auch auf und macht natürlich dann Fotos von der Rede, wenn da irgendwie der Brautvater oder Bräutigamsvater oder wie auch immer.
Und da muss ich auch ehrlich gesagt eine Lanze für euch brechen, weil wenn man 8, 10 oder 12 Stunden auf den Beinen ist, dass man sitzt ja nicht rum, sondern man ist auf den Beinen, bewegt sich, man ist konzentriert, man versucht alles gut zu machen, dann hat man auch einfach mal eine halbe Stunde verdient zwischendurch.
Ja, wenn es geht, aber klar.
Ja, eine halbe Stunde.
Ja, ich glaube, eine halbe manchmal Stunde. So, ich glaube, viele Fotografen machen während des Abendessens. Ne? Also klar, immer mit einem Auge da, aber dass sie sich auch mal setzen und dann auch
das,
mal was
das essen. Das ist halt natürlich der Moment, wo wir es mal können.
Also ich nehme mir zum Beispiel immer ein Stück Kuchen und immer ein Tässchen Kaffee und ich bin aber nach 7,5 Minuten ist dann so, oh nee, jetzt muss ich wieder aufstehen und halt, also ich habe also eine halbe Stunde, habe noch nie eine halbe Stunde gesessen, glaube ich.
Man kommt sich auch komisch vor irgendwann, ne?
Ja, nee, also man denkt wirklich so, nee, jetzt aufstehen und es sind ja auch eigentlich, es geht ja weiter, ne? Es hört ja nicht auf, bloß weil die Leute essen, sondern es gibt immer einen Tisch, wo entweder die Leute noch sitzen und noch nichts zu essen haben oder sich noch nichts geholt haben.
Richtig.
Oder schon fertig sind und dann schnacken die halt so ein bisschen gemütlich, haben schon irgendwie ein Säckchen oder sowas und wenn da halt nette, lachende Momente sind, dann will man die halt gleich einfangen, sozusagen. Ne?
Und tatsächlich ist es so, beim Abendessen hat man auch eine gute Chance, mal die Ringe zu fotografieren. Für die Kollegen, die das machen, so Detailfotos, Location-Fotos zu machen in einem schönen Licht, weil der meistens dann die Sonne so langsam sich neigt. Da kannst du tolle Fotos von außen machen.
Im Sommer,
Fotoecke aufbauen. Ich mache zum Beispiel mal Location-Fotos mit der Drohne dann. Ich bin dann immer so draußen, so immer noch in Hörweite tatsächlich, aber fliegt dann so ein bisschen übers Gelände, mache ein paar coole Fotos von oben. Das sind alles so, also dann ist die Pause auch, also Pause in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Moment, wo man das mal kann, auch super schnell vorbei. So, du hast eigentlich gar nicht die Chance.
Klar. Gibt's eigentlich nicht wirklich.
Eigentlich nicht.
Man kann sich mal ergeben, aber man geht lieber nicht davon aus. Mhm. Okay.
Also ich dachte bis vor ein paar Jahren immer noch, dass ich so eine Hochzeit relativ entspannt irgendwie begleite und es kommt einem auch entspannt vor, weil man weiß ja, was man tut und man ist halt irgendwie, hat halt eine Routine und so weiter. Und hab dann, hatte ich vor ein paar Jahren eine Hochzeit, da kannte ich bestimmt ein Drittel der Hochzeitsgesellschaft, weil das halt irgendwie aus dem Freundeskreis so war. Und hab dann echt festgestellt, dass ich beim Kaffee das erste Mal kurz mich mit jemand unterhalten konnte. Ich bin vorher immer nur an allen vorbeigerannt. Da waren auch wirklich langjährige Freunde mit bei, mit denen man eigentlich sonst irgendwie so auf ein Bierchen schnackt. Und da merkt man erstmal, dass man eigentlich die ganze Zeit komplett eingespannt ist und immer was zu tun hat. Also man hat eigentlich super selten die Situation, wo man nichts macht. Das gibt's eigentlich nicht. Und selbst wenn man kurz nichts macht, ist man mit einem Ohr, wie gesagt, halt immer noch bei der Feier und guckt, ob man nichts verpasst.
Ja, genau so.
Und damit haben wir den ersten Teil unserer Folge zum Arbeiten mit einem Hochzeitsfotograf oder einer Hochzeitsfotografin fertig. Wie bei einigen Folgen vorher gab es schon sehr viel zu sagen und deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze in zwei Folgen zu teilen. In der ersten Folge haben wir besprochen, wie man einen Hochzeitsfotografen überhaupt finden kann, auf welche Wege und wenn man jemanden gefunden hat, wo es vom Stil her passt, worauf man sonst noch achten sollte, wenn man überlegt, die Person zu buchen. Außerdem ein paar Tipps dazu, wenn man sich überlegt, wie lange man den Hochzeitsfotografen oder die Fotografin vor Ort haben möchte und an welchen Punkten am Tagesablauf man das sozusagen festmachen kann. Und natürlich auch ein bisschen über die Preisspanne, die man so findet und worauf man da achten soll, wenn man vergleicht.
Ja, ja. Genau so ist es.
Super.
Wollen wir noch kurz sagen, was wir nächste Woche besprechen werden?
Ja. Willst du das machen?
Das kann ich machen. Nächste Woche reden wir tatsächlich noch mal ein bisschen über den Tagesablauf. Da sind noch ein paar Punkte, die echt noch relevant sind. Also unter anderem das Paar-Shooting, was ja tatsächlich, wie wir schon festgestellt haben, ein sehr kleiner Bereich ist an dem Tag. Mhm. Aber wir werden noch mal darüber sprechen, wie man es am besten einbauen kann, wie lange so ein Paar-Shooting gehen sollte und vielleicht zu welchen Zeiten man es optimalerweise machen sollte. Das ist immer ganz gut für die Hochzeitsplanung. Dann reden wir noch so ein bisschen über die Nachhaltigkeit von Dienstleistungen und wie sich das eben auf die Preisgestaltung auswirkt. Wir reden darüber, was man von einem Hochzeitsfotografen bekommt und was man vielleicht noch, also was bekommt, heißt sowas wie Bildrechte oder Veröffentlichungsrechte und so weiter. Das ist nochmal ein kleines Thema. Und was vielleicht noch so an Extras bei Hochzeitsfotografen gibt, die man noch dazu buchen kann. Also vielleicht ein Album oder eine Fotobooth. Und dann reden wir nochmal so ein bisschen tatsächlich über so ein paar kleine Streitthemen oder sagen wir mal kontroverse Themen wie kann man nicht irgendeinen Gast fragen, ob er Fotos macht? Oder kann man nicht einen Hochzeitsfotografen als Gast einladen und den nebenbei fotografieren lassen? Das sind noch so ein paar Sachen, die wir ganz gerne besprechen wollen. Und tatsächlich so ein paar Themen, die die Abendplanung betreffen. Stellt man sich lieber eine Fotoecke hin oder stellt man Einwegkameras auf den Tisch oder benutzt eine Polaroid? Das sind so ein paar grundlegende Sachen, die wir nochmal aufgreifen werden in der nächsten Woche.
Genau, also schaltet wieder ein in einer Woche und bis dahin könnt ihr uns finden auf Instagram unter bestdayever_hochzeitspodcast und natürlich auf Spotify und Apple Music unter dem gleichen Namen. Und lasst uns doch gerne Feedback da oder Fragen. Wenn ihr Gerald was fragen wollt oder Dennis, weil hier die beiden die Experten in dem Thema sind, kommentiert oder schickt uns eine PN, private Nachricht, Private Message. Ja. Direct Message heißt das bei Instagram.
Ja, das heißt überall anders.
Auf jeden Fall eine Nachricht. Ja. Und dann nehmen wir das gerne auf in unser Repertoire und behandeln das.
In der zweiten Folge dann.
Oder auch mal in der FAQ-Folge, wenn das nochmal nötig sein sollte, weil das so ein Riesengebiet ist.
Ganz
und
genau.
Und so ein wichtiger Teil vom Hochzeitstag. So ist es.
So ist es.
Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.